Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen uns heute Morgen unter einen Abschnitt stellen aus dem ersten Johannesbrief, und zwar 1. Johannes Kapitel 5, die Verse 6 bis 12. 1. Johannes Kapitel 5, die Verse 6 bis 12, bitte. Dort hören wir, er ist es, also Jesus Christus, der Sohn Gottes ist es, der durch Wasser und Blut gekommen ist. Jesus, der Christus. Nicht durch Wasser allein, sondern durch Wasser und Blut. Und der Geist ist es, der Zeugnis gibt, weil der Geist die Wahrheit ist. Denn drei sind es, die Zeugnis ablegen im Himmel: der Vater, das Wort und der Heilige Geist. Und diese drei sind eins. Und drei sind es, die Zeugnis ablegen auf der Erde: der Geist und das Wasser und das Blut. Und die drei stimmen überein. Wenn wir das Zeugnis der Menschen annehmen, so ist das Zeugnis Gottes größer. Denn das ist das Zeugnis Gottes, das er von seinem Sohn abgelegt hat. Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das Zeugnis in sich selbst. Wer Gott nicht glaubt, der hat ihn zum Lügner gemacht, weil er nicht an das Zeugnis geglaubt hat, das Gott von seinem Sohn abgelegt hat. Und darin besteht das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat, und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Soweit das Wort für den heutigen Sonntag. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus. An den letzten Sonntagen des vergangenen Jahres haben wir bereits zweimal aus dem fünften Kapitel des ersten Johannesbriefes einiges gehört. Und wir sagten wiederholt, auch in den letzten Malen, wenn wir aus dem ersten Johannesbrief einen Abschnitt gehört haben, dass es dem Apostel Johannes in diesem Brief darum geht, den Christen zu zeigen, wie zerstörerisch, wie kaputtmachend die Lehre der Gnostiker ist. Und wie weit sie dadurch von dem wahren, von dem wirklichen Evangelium von Jesus Christus abirren, wenn sie hineingeraten in diesen Sog. Im Kern weist Johannes seine Leser darauf hin: wenn ihr eure Rettung, wenn ihr euer Heil nicht in dem Sohn Gottes sucht, also in dem, der vom Vater gekommen ist, und zwar im Fleisch gekommen ist, wenn ihr stattdessen, sagen wir, euer Heil sucht in einem inneren Licht, in irgendeiner anders gearteten Religiosität oder Spiritualität, dann gehört ihr nicht zu Christus. Dann habt ihr keinen Anteil an Christus und damit auch keinen Anteil am Heil. Bei aller Ähnlichkeit vielleicht, in der Art und Weise, wie man spricht, wie man sich gibt, wie man sich verhält. Es ist eine gewaltige Kluft zwischen Christen und denen, die so auftreten. Wenn du nicht bekennst, dass dein Heil einzig und allein in Christus liegt, sondern dein Heil irgendwo anders her suchst, dann hast du keinen Anteil an Christus. Das heißt, dann bist du nicht gerettet. Mit unserem heutigen Abschnitt aus dem Wort Gottes kommt der Apostel Johannes so allmählich zum Schluss seines Briefes. Und hier am Schluss fasst Johannes noch einmal die Kernaussage seines Briefes zusammen. Und im Kern geht es um niemand anderes als um Jesus Christus. Bitte achten Sie einmal auf 1. Johannes 5, Vers 9b. Dort schreibt Johannes: Denn das ist das Zeugnis Gottes, das er gezeugt hat über seinen Sohn. Darum geht es in diesem Abschnitt. Um dieses Zeugnis, das Gott, der Vater, über seinen Sohn gezeugt hat. Dieser Abschnitt heute Morgen ist recht komplex. Möglicherweise sogar der schwierigste im gesamten ersten Johannesbrief. Und umso notwendiger ist es, dass wir die Bibel offen heute lassen und aufgeschlagen lassen, um immer wieder reinschauen zu können. Aber das Thema für die Predigt heute Morgen nehmen wir aus 1. Johannes 5, Vers 9. Das Zeugnis, das Gott über seinen Sohn gezeugt hat. Und wir wollen dann dreierlei beachten. Erstens die Zeugen dieses Zeugnisses. Wer zeugt eigentlich von Christus? Das sind die Verse 6 bis 8. Dann die Gründe, um diesem Zeugnis zu glauben. Die Verse 9 und 10. Und dann der Inhalt, beziehungsweise die Folgen dieses Zeugnisses. Die Verse 11 und 12. Zunächst also die Zeugen dieses Zeugnisses, die Verse 6 bis 8. Meine Brüder und meine Schwestern, in dem Vers unmittelbar vor unserem Abschnitt, also in dem Vers 5, schrieb der Apostel Johannes Folgendes: Derjenige wird die Welt überwinden. Wer? Der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Es gibt Gruppierungen, es gibt Sekten, es gibt auch ganze Kirchen, Religionen, die sprechen auch von Jesus Christus. Aber für sie ist Jesus Christus ein guter Lehrer, ein bedeutender Prophet, ein moralischer Mensch, den wir uns als Vorbild nehmen können, vielleicht auch einer, der uns Erleuchtungen vermittelt. Aber diese Leute bekennen Jesus Christus nicht als den, der er ist, als der Sohn Gottes. Aber wenn wir das so sagen, dann stellt sich ja eine Frage. Woher weiß ich das nun, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist? Woher weiß ich, dass dieses Zeugnis wahr ist? Nicht nur, wenn wir uns noch einmal erinnern an den Anfang des ersten Johannesbriefes, dann werden wir auch dort auf Zeugen hingewiesen, auf Menschen. Nicht? Der erste Johannesbrief beginnt mit den Sätzen, was von Anfang war und jetzt, was wir, so sagt Johannes, gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir angeschaut haben, was unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Johannes stellt sich hier also gleichsam in eine Reihe mit den anderen Aposteln und sagt, wir bezeugen das, was wir wirklich mit unseren Sinnen wahrgenommen haben. Aber sehen Sie, dann kann immer noch eines passieren. Dann kann immer noch irgendjemand auftreten und sagen, naja, das ist schön, dass du dieses Zeugnis ablegst, aber das ist für dich vielleicht wahr, aber nicht so sehr für mich. Ich habe es ja halt nicht erlebt. Und damit bricht dann folgende Frage auf. Gibt es noch einen anderen Weg? Gibt es noch ein anderes Zeugnis, dass Jesus Christus, der von Gott Gesandte, was Messias ist, also der Sohn Gottes? Im 5. Buch Mose, in Kapitel 19, Vers 15, lesen wir, dass in einer Gerichtsverhandlung nicht nur ein Zeuge auftreten soll, sondern dass eine Wahrheit, zum Beispiel wenn jemand angeklagt wird, von mehreren Zeugen bezeugt werden muss. Zwei oder drei. Ein Zeuge allein zählt nicht zum Beweis eines Ereignisses oder eines Geschehens. Und was der Apostel Johannes hier nun macht, das ist Folgendes. Er nennt uns in unserem Abschnitt drei Zeugen des lebendigen Gottes, die alle eines zum Ausdruck bringen. Wer ist Jesus Christus? In Vers 7 heißt es, dass Gott drei Zeugen gegeben hat im Himmel. Und in Vers 8 lesen wir dann von drei Zeugen, die er gegeben hat, hier auf dieser Erde. Und zwar um uns eines zu bestätigen, wer ist Jesus Christus? In Vers 7 spricht der Apostel von dem Vater, von dem Wort und von dem Heiligen Geist. Und diese drei geben aus dem Himmel Zeugnis, wer Jesus Christus ist. Nun muss ich dazu Folgendes sagen. Dieser Vers, Vers 7, ist wohl einer der am häufigsten umstrittenen Verse in der Bibel. Man nennt diesen Vers deswegen auch, er hat einen Titel, Coma Johanneum. Meint so viel wie ein Lichtstrahl von Johannes. Umstritten ist dieser Vers deswegen, weil er in vielen griechischen Handschriften tatsächlich nicht vorkommt. Und ich kann mir vorstellen, dass er auch in manchen Übersetzungen, die Sie vor sich haben, fehlt. In der Schlachterübersetzung 2000 ist er enthalten, aber noch einmal, in nicht wenigen anderen Übersetzungen fehlt dieser Vers. Eben deswegen, weil er in zahlreichen griechischen Handschriften nicht vorhanden ist. Und tatsächlich gibt es deswegen auch eine Menge, auch von bibeltreuen Theologen, die sehr zurückhaltend sind, diesen Vers als ursprünglich anzusehen. Ich will heute Morgen hier nicht in diese Debatte einsteigen. Das ist auch ein recht vielschichtiges Thema. Aber ich möchte wenigstens darauf hinweisen, dass es auch Ausleger gibt, die davon überzeugt sind, dass dieser Vers zum Kanon des Neuen Testamentes gehört. Aber wie dem auch sei, wie auch immer man sich aufgrund der historischen Quellenlage entscheidet, ob dieser Vers nun zum ursprünglichen Brief gehört oder nicht, die Aussage, die in diesem Vers gelehrt wird, die Aussage über die Dreieinigkeit, also die Aussage, dass der Himmel mit einer Stimme über den Sohn Gottes spricht, das ist auf jeden Fall Wahrheit. Und diese Wahrheit, sie wird auch von anderen Stellen des Wortes Gottes bezeugt. Darum werden wir nicht auf diesen Vers, wir sprechen jetzt also nur von Vers 7, auf diesen Vers, die eine ganze Lehre aufbauen wollen. Aber Johannes geht es hier auch nicht darum, die Lehre der Dreieinigkeit hier zu bezeugen. Das tun andere Apostel an anderen Stellen. Sondern es geht hier darum, eines deutlich zu machen. Die Einheitlichkeit des Zeugnisses. Darum geht es. Nicht an anderen Stellen. Etwa Paulus, der im 2. Korintherbrief Kapitel 13 am Schluss spricht davon, dass die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes mit uns allen ist. Nicht? Ein deutlicher Hinweis auf die Dreieinigkeit. Oder denken wir an Matthäus 28, wo Jesus den Auftrag den Jüngern gibt, die Völker zu taufen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Aber noch einmal, hier an dieser Stelle geht es nicht eigentlich darum, dass uns hier die Dreieinigkeit gelehrt werden soll. Sie wird vorausgesetzt und es geht hier darum, deutlich zu machen, dass dieses Zeugnis eins ist, einheitlich. Und diese drei, die helfen uns zu verstehen, wer Jesus Christus ist. Und dann gibt es drei Zeugen auf Erden. Der Geist und das Wasser und das Blut. Und auch hier sagt Johannes, diese drei Zeugen stimmen überein. Vermutlich ist uns das ja wahrscheinlich allen beim Lesen irgendwie aufgefallen. Das Wort Zeugnis, das kommt in diesem Abschnitt sehr häufig vor. Ich habe es mal gezählt, es sind 9 Mal in diesen wenigen Versen. Es ist gleichsam ein Schlüsselwort, Zeugnis. Das griechische Wort, das hier steht, es meint so viel wie jemand, der aufgrund persönlicher Erfahrung etwas weiß. Nicht genau wie im Deutschen das Wort Zeuge. Nicht, wenn ich zum Beispiel vor Gericht geladen werde, um als Zeuge aufzutreten, sagen wir in einem Verkehrsunfall. Nun, dann erwartet der Richter nicht von mir, dass ich die Straßenverkehrsordnung ihm erzähle, sondern er will wissen, was ist da bei diesem Ereignis geschehen? Was hast du gesehen? Was hast du wahrgenommen? Tritt hier als Zeuge auf. Ein Zeuge ist jemand, der etwas berichtet, das er selbst erlebt, erfahren, gesehen bzw. wahrgenommen hat. Und nun werden uns hier drei Zeugen auf der Erde genannt. Drei Zeugen, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Der Geist, das Wasser und das Blut. Das Problem, das sich hier stellt, ist, was sind diese drei Zeugen? Was will Johannes hier eigentlich sagen? Was meint Johannes hier, wenn er von Wasser, von Blut und von Geist spricht? Was sind das für Zeugen? Und tatsächlich sind diese drei Zeugen auch im Lauf der Kirchengeschichte unterschiedlich gedeutet worden. Etwa Luther und auch Calvin legten diesen Vers aus, dass hier die Sakramente gemeint seien. Also Wasser würde dann ein Hinweis sein auf die Taufe und Blut, das weise dann hin auf das Abendmahl. Und das Problem mit dieser Auslegung ist, dass Johannes hier überhaupt nicht über die Sakramente spricht in diesem Zusammenhang, in diesem Kontext. Das ist hier nicht sein Thema, sondern er spricht hier ja gerade über den im Fleisch gekommenen Jesus Christus. Es geht hier um den Jesus Christus, so wie er inzwischen vor 2000 Jahren auf dieser Erde lebte und wirkte. Von daher glaube ich nicht, dass Johannes hier über die Sakramente sprechen will. Andere, zum Beispiel Augustinus und auch einige jüngere Ausleger, sind der Meinung, Johannes denke hier bei Wasser und Blut an das, was uns in Johannes 19, Vers 34 berichtet wird. Dort wird berichtet, dass ein Kriegsknecht mit einem Speer in die Seite von Jesus stieß und dann kamen da Blut und Wasser getrennt heraus. Blut und Wasser. Ein Hinweis darauf, dass Jesus Christus wirklich gestorben ist. Nun, das Problem mit dieser Auslegung von Augustinus ist, dass es Johannes hier im ersten Johannesbrief eben nicht um die Trennung von Wasser und Blut geht, sondern gerade um die Einheit, um die Verbindung. Nicht? Lesen wir doch mal Vers 6. Johannes betont hier, Jesus Christus kam nicht durch das Wasser allein, sondern auch durch das Blut. Es geht also darum, dass diese beiden zusammenhängen. Es geht um eine Einheit. Während es in Johannes 19, Vers 34 um die Trennung zwischen Wasser und Blut geht, es ist also Ausdruck dafür, dass Jesus Christus wirklich tot war, also nicht nur scheintot, geht es hier in 1. Johannes 5 nicht um die Trennung zwischen Wasser und Blut, sondern um die Verbindung, um den Zusammenhang von Wasser und Blut. Und von daher sind die meisten Ausleger der Überzeugung, und ich schließe mich hier Ihnen an, dass bei dem Wasser an die Taufe Jesu gedacht worden ist im Jordan. Und bei Blut dann tatsächlich an die Kreuzigung. Johannes will hier also die Kontinuität zwischen dem Anfang des Dienstes Jesu Christi und dem Ende seines irdischen Dienstes zum Ausdruck bringen. Und das ist auch naheliegend, wenn wir wissen, was die Gnostiker lehrten. Die Gnostiker meinten nämlich, dass Jesus Christus tatsächlich am Jordan getauft worden ist. Aber sie glaubten nicht, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, auch wirklich gestorben ist. Johannes betont hier, du kannst den irdischen Dienst Jesu Christi der mit der Taufe begann und dann mit seinem Blutvergießen am Kreuz auf Golgatha endete, nicht voneinander trennen. Hier gibt es eine Einheit. Und diese Einheit im irdischen Dienst, genau die wollten die Gnostiker aufbrechen. Die Gnostiker, sie sagten, Jesus Christus, der Sohn Gottes, er ist zwar auf diese Welt gekommen, aber gestorben ist er nicht. Denn ein Gott, ein Sohn Gottes, der kann gar nicht sterben. Und demgegenüber betont Johannes doch, der, der am Jordan getauft worden ist, ist derselbe, der dann auch am Kreuz in den Tod gegangen ist. Jesus, er kam durch das Wasser. Nun, als Jesus von Johannes dem Täufer getauft wurde, war das natürlich nicht, wie bei den Juden, die dorthin kamen, eine Taufe zur Buße. Vielmehr war es, wie Matthäus auch selbst berichtet, dass Jesus sagt, es muss alle Gerechtigkeit erfüllt werden. Jesus empfing also die Taufe gleichsam als Einsetzung in seinen irdischen Dienst. Nicht eine Vorabschattung, die haben wir vorhin gelesen, in der Einsetzung der Leviten, wie wir es in 4. Mose Kapitel 8 lesen. Dort wird uns die Einsetzung der Leviten zum Dienst an der Stiftshütte und dann im Tempeldienst berichtet. Und diese Einsetzung, sie musste unter anderem ebenfalls erfolgen dadurch, dass Wasser auf sie gesprengt wurde. 4. Mose 8, die Verse 6 und 7. Das Besprengen mit dem Wasser diente also bei den Leviten als eine Einsetzung in den Dienst, entsprechend der Taufe unseres Herrn am oder im Jordan fungierte es als ein Akt der Einsetzung in seinen irdischen Dienst. Es gebührt uns, so sagt der Herr in Matthäus 3, lesen wir das, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Jesus Christus wurde so total unter das Gesetz getan, dass er genau wie die Leviten auch in diesen Dienst eingesetzt wurde. Und auf diese Weise wurde am Jordan vor den dort versammelten Menschen deutlich gemacht, hier steht der Christus vor euch. Die Besprengung mit Wasser durch die Leviten war also eine Art Vorabschattung zu dem, was hier in Jesus Christus sich erfüllte. Jesus Christus, er ist der Sohn Gottes. Und dazu kam, dass Gott ja vom Himmel her damals am Jordan sprach und verkündete, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Die Taufe von Jesus war nicht allein Wasser, sondern immer verbunden mit dem Wort. Damit begann sein öffentlicher Dienst. Insofern ist das Wasser, das immer verbunden ist mit dem Wort Gottes, das Zeugnis, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und nun sagt Johannes, bitte schauen Sie nochmal rein in Vers 6, Jesus kam nicht nur durch das Wasser, sondern auch durch das Blut. Was Johannes hier zum Ausdruck bringen will, wird verständlich, wenn wir bedenken, dass die Gnostiker lehrten, dass der Heilige Geist zwar bei der Taufe am Jordan auf Jesus kam, aber eben, ich wiederhole noch einmal, dass der Heilige Geist wegging von Jesus, bevor er dann am Kreuz starb. Denn für die Gnostiker war es unmöglich, dass ein Gott stirbt, dass der Sohn Gottes stirbt. In ihren Augen war der Tod eine Schwäche und folglich kann ein Gott, ein Sohn Gottes nicht sterben. Und Johannes sagt, nein, nein, diese beiden Zeugen, Taufe und Kreuzigung, sie gehören zusammen, sie sind nicht zu trennen. Ich glaube, das hat ganz praktische Konsequenzen. In der hellenistischen Religiosität war es undenkbar, dass man zu einem Gott beten konnte, wenn ich einmal soll scheiden, so scheide nicht von mir. Wenn ich den Tod soll leiden, trittst du dann herfür. Für die hellenistischen Griechen konnte ein Gott mit dem Tod nichts zu tun haben. Das ist in der Bibel anders. Christus war tot. Er ist in den Tod gegangen. Und siehe, er lebt. Darum verfügt er über die Schlüssel des Todes und des Totenreiches, wie wir es in Offenbarung 1 lesen. Darum, weil der Sohn Gottes höchstpersönlich den Tod durchlitten hat, muss uns Christus einmal nicht, wenn es bei uns ans Sterben geht, verlassen. Wir werden Entschlafene sein im Herrn, wie Paulus es so wunderbar in 1. Thessalonicher 4 schreibt. Darum können wir bekennen, wenn wir einmal sollen scheiden, dann wird er nicht von uns scheiden. Denn er, der tot war, ist lebendig und er hat die Schlüssel des Todes und des Totenreiches. Und darum brauchen wir keine Angst vor dem Tod zu haben, weil der Sohn Gottes wirklich in den Tod gegangen ist. Jesus Christus, er wurde am Jordan durch das Wasser eingeführt in seinen Dienst der Rettung. Und dieser Dienst der Rettung, der führte ihn schließlich ans Kreuz und schlussendlich in den Tod. Und darum gilt, wenn Jesus Christus nicht auch im Blut gekommen wäre, dann wäre er nicht der Sohn Gottes. Dann hättest du kein Heil, das du jetzt hast. Dann wäre er nicht unser Retter. Dann wären wir immer noch, auch in Todesfurcht, geknechtet. Er kam, um sein Leben für uns zu geben. Eben bei Jesus sind Wasser, der Beginn seines Dienstes, und das Vergießen seines Blutes untrennbar. Sie gehören untrennbar zusammen. Und darum gilt das, was wir hier in 1. Johannes 5, Vers 6 lesen. Er ist es, der durch das Wasser gekommen ist und durch das Blut. Nicht durch das Wasser allein, sondern durch das Wasser und durch das Blut. Nach seiner Auferstehung aus den Toten sprach Jesus mit den Emmaus-Jüngern. Und er stellt ihnen hier eine Frage. Musste nicht der Christus dies alles leiden, also in den Tod gehen? Das war für sie auch unverständlich. Musste Christus nicht dies alles leiden, um dann in seine Herrlichkeit eingehen zu können? Von daher ist das Kreuz ein Beweis, ein Zeugnis dafür, dass Jesus der Christus ist, dass Jesus tatsächlich der Sohn Gottes ist. Und das gilt auch heute. Wenn der Apostel Johannes hier also schreibt, dass Christus gekommen ist durch Wasser und Blut, dann ist das nichts anderes, als dass wir heute aufgefordert werden, glaube dem ganzen Wort der Heiligen Schrift. Glaube allem, was in der Heiligen Schrift geschrieben steht. Wir können und wir dürfen hier nicht wie die Gnostiker selektieren. Wir benötigen beides als Zeugnis. Wasser und Blut. Am Jordan wurde Christus in seinen Dienst eingesetzt, durch das Wasser, verbunden mit dem Wort. Mit dem Wort, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und mit dem Senden des Heiligen Geistes in Form einer Taube. Und Christus schloss seinen irdischen Dienst ab, dadurch, dass er auf dem Hügel von Golgatha sein Blut vergoss, als er ausrief, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und er dann triumphierend ausrief, es ist vollbracht. Da war sein Dienst, da war das Heilswerk vollendet, vollbracht. Wunderbar. Wir haben den Menschen das ganze Wort Gottes zu bringen. Wir haben ihnen zu bringen, dass Jesus Christus der Retter ist. Und er hat dieses bewiesen durch das Wasser und durch das Blut. Und wenn wir den Menschen predigen, dann haben wir ihnen also Fakten, Tatsachen zu verkündigen. Nicht wie eine immer wie auch immer geartete Spiritualität. Und das ist das, worum es Johannes hier geht, wenn er von den Zeugen spricht. Es geht um Fakten. Jesus Christus, er empfing am Jordan wirklich die Taufe. Und der Sohn Gottes, er starb wirklich am Kreuz. Und dann gilt, gleichgültig, ob die Menschen die ihnen bezeugten Fakten nun annehmen oder nicht, wir haben sie ihnen zu bezeugen. Das sollte auch klar sein. Über Fakten kann man nicht diskutieren. Man kann sie entweder annehmen oder ablehnen. Das heißt ignorieren. Und wir sagen den Menschen, Christus, er kam durch das Wasser und durch das Blut, um Sünder zu erretten. Denn so kann es sein, dass jemand zu Ihnen kommt und sagt, Sie fragt, warum soll ich mich eigentlich einer Gemeinde verbindlich anschließen? Nun, eine Antwort, die Johannes geben würde, die würde lauten, wir schließen uns deswegen einer Gemeinde verbindlich an, weil wir erkannt haben, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Dass er die Wahrheit ist. Wir glauben an einen konkret in Raum und Zeit hineingetretenen Retter, der wirklich gekommen ist, um Sünder zu erretten, um uns wirklich in die Familie Gottes zu bringen, dort einzufügen, einzuordnen. Wasser und Blut, das sind die objektiven Dinge. Dieses ist verbunden mit dem Zeugnis des Heiligen Geistes. Drei sind es. Wasser, Blut, und jetzt kommt doch hinzu der Geist, der Heilige Geist. Und dem Heiligen Geist, du kannst ihm völlig trauen, denn er ist der Geist der Wahrheit. So nennt ihn Johannes einmal in 1. Johannes 3. Er kann nichts anderes als Wahrheit sprechen. Johannes 15, Vers 26 sagt Jesus, wenn der Heilige Geist kommt, den ich euch senden will von dem Vater, den Geist der Wahrheit. Auch dort sagt es der Herr selbst, der vom Vater ausgeht, er wird von mir Zeugnis ablegen. Der Heilige Geist, der legt Zeugnis ab durch das Wasser und durch das Blut. Darum verkündete Petrus zu Pfingsten, als bei der Ausgießung des Heiligen Geistes, nicht eigentlich den Heiligen Geist. Lesen Sie mal die Predigt, die er dort hielt. Er predigte Christus. Er predigte die Heilstatsachen von Christus. Es geht um Christus. Er wird mich verkündigen. Johannes schreibt hier in Vers 7 im Präsens, in der Gegenwart. Der Geist legt jetzt Zeugnis von Jesus ab. Er bringt immer Zeugnis von Jesus. Du wirst vielleicht in der Schule gefragt werden oder am Arbeitsplatz. Sag mal, warum glaubst du eigentlich an Gott? Dann kannst du auf diese Frage zwei Antworten geben. Die erste Antwort lautet, weil ich davon überzeugt bin, dass das, was in der Bibel steht, wahr ist. Historisch wahr, dass das so alles passiert ist. Du kannst auch noch hinweisen auf die erfüllte Prophetie, Hinweis, dass hier in der Bibel viele Dinge stehen, die schon Jahrhunderte vorher geweissagt worden sind und dann eben erfüllt worden sind. Das ist die eine Antwort. Die zweite Antwort, die du geben kannst, ist, weil der Heilige Geist mir die Augen geöffnet hat. Weil er mir klar gemacht hat, dass die Bibel das Wort Gottes ist. Nicht wahr, das eine, die erste Antwort wäre das Anerkennen von Fakten, von Tatsachen. Das andere ist das Überführtwordensein, das Zeugnis ablegen des Überführtwordenseins durch den Heiligen Geist. Zu den historischen Fakten kommt der Heilige Geist hinzu, damit ich erkenne, das gilt für mich. Was Christus damals getan hat, angefangen von der Taufe am Jordan bis hin zu seinem blutigen Leiden am Kreuz. Das hat er für mich getan. Über Lydia wird einmal gesagt, und ich liebe dieses Wort sehr, da verkündet Paulus hier das Evangelium, dort am Fluss in Philippi. Und dann heißt es, und der Herr tat ihr das Herz auf. Sehen Sie, das ist das Wunder des Heiligen Geistes, dass du plötzlich erfasst wirst von diesem Evangelium. Dass du plötzlich begreifst, das gilt ja für mich. Jesus Christus, er kam für mich auf diese Welt. Jesus Christus, er starb für mich. Und damit komme ich zum zweiten Punkt. Warum ist es so wichtig, dass wir dieses Zeugnis haben, empfangen und ihm glauben? Diese Frage wird uns beantwortet in den Versen 9 und 10. Warum haben wir diesen drei von Gott gegebenen Zeugen zu glauben? Diese Frage in Vers 9 wird uns folgendermaßen beantwortet. Weil sie von Gott gegeben sind. Das macht diese Zeugen so groß, so unvergleichlich bedeutungsvoll. Die Zeugen, sie kommen von Gott. Nicht wenn Menschen etwas sagen, dann ist das schön und gut. Aber diese Zeugen hier, die kommen von Gott. Wenn wir das Zeugnis der Menschen annehmen, das Zeugnis Gottes ist größer. Denn das ist das Zeugnis, das er von seinem Sohn abgelegt hat. Wasser, Blut und Geist. Und diese drei Zeugen, sie stimmen überein. Mit anderen Worten, es ist völlig egal, was Menschen sagen. Auch was die Gnostiker sagen, was die Heretiker sagen. Es ist egal, wie eindrucksvoll sie ihre Ansichten vortragen. Es ist egal, was Universitätsprofessoren heute so alles von sich geben. Es ist egal, welche Überlegungen in dir selbst aufsteigen. Erlaube niemals einem irdischen, menschlichen Zeugnis, das Zeugnis Gottes zu verdrängen. Das Zeugnis seines Wortes. Die Heiligen Schriften, sie sind wirklich Realität. Nicht das, was irgendein Mensch von sich gibt. Noch deutlicher. Folge niemals einem Menschen, keinem Mann, keiner Frau, wenn der oder die Betreffende dich vom Wort Gottes abspenstig machen will. Ich war noch Teenager, da hörte ich folgendes Wort. Nimm keinen für voll, der das Wort Gottes nicht für voll nimmt. Das heißt natürlich auch, ihr Lieben, wir haben die Heilige Schrift zu kennen. Wir haben sie zu lesen, zu studieren. Wir haben in ihr, ich sag's mal, zu forschen. Denn genau sie legt Zeugnis ab von Jesus Christus. Und darum haben wir uns auf das Zeugnis Gottes auszurichten. Auf das, was da geschrieben steht. Denn es ist das Buch Gottes und es ist größer als die Gedanken der Menschen. Das ist der erste Grund. Gottes Zeugnis ist größer als das Zeugnis der Menschen. Deswegen glaube Gott. Und ich denke, dass die meisten von uns sagen würden, okay, das glaube ich auch. Aber wie sieht es dann im täglichen Leben aus? Was kommt da alles aus unserem Mund? Und dann gibt es noch einen zweiten Grund, warum wir dem über Jesus Christus Berichteten glauben dürfen. Das ist das Zeugnis des Heiligen Geistes. Hier spricht Johannes erneut über den Heiligen Geist. Ich lese nochmal Vers 10. 1. Johannes 5, Vers 10. Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das Zeugnis in sich selbst. Zeugnis in sich selbst, sagt Johannes. Wer Gott nicht glaubt, der hat ihn zum Lügner gemacht, weil er nicht an das Zeugnis geglaubt hat, das Gott von seinem Sohn abgelegt hat. Nicht wie formuliert Johannes hier? Er sagt, er hat das Zeugnis in sich selbst. Das ist das Zeugnis des Heiligen Geistes. Dann weißt du, es ist das Werk des Heiligen Geistes, dass du wiedergeboren worden bist. Dass du Christus als deinen Heiland haben darfst. Dass du ihn als Retter erkennen dürftest und darfst, dass du an ihn glauben darfst, dass du Gott liebst, das ist nicht dein Werk. Das ist das Werk des Heiligen Geistes. Und darum erkennen wir durch den Heiligen Geist, dass die Bibel ein mächtiges, ein lebendiges Buch ist. Und das Ergebnis ist, dass wir dann sagen können, zu unseren Eltern, zu unseren Kindern, zu unserer Ehefrau, zu unserem Ehemann, ich habe euch sehr lieb, aber es gibt einen, den ich viel mehr liebe, nämlich Jesus Christus. Ich habe das Zeugnis in mir selbst, dass der, an den ich glaube, wertvoll ist, kostbar ist, unvergleichlich wertvoll. Können wir das alle heute Morgen sagen? Können wir sagen, ich weiß genug von ihm und ich liebe ihn mehr als irgendjemand anders auf dieser Erde? Und dieses Zeugnis, ich habe es durch den Heiligen Geist. Denken wir hier an das, was der Apostel Paulus in Römer 8, ab Vers 15 sagt. Und von daher bin ich dann absolut überzeugt, dass Jesus der Christus ist. Durch das Wasser, durch das Blut und durch den Heiligen Geist. Dann können wir uns ganz auf ihn werfen. Dann können wir ihn ganz anbeten. Er ist dann unser Herr, unser Retter. Wenn du dieses Zeugnis nicht annimmst, dann machst du ihn, das ist der Umkehrschluss in Vers 10, zum Lügner. Dann machst du Gott zum Lügner. Verstehen wir, was das heißt? Nicht, wenn wir uns nicht Jesus Christus anvertrauen, wenn wir nicht zu ihm schreien, wenn wir nicht rufen, Herr, rette mich, dann sagen wir damit, ich weiß besser als Gott selbst, was Wahrheit ist. Und Johannes sagt das, genau das ist die innere Haltung all derjenigen, die sich weigern, das Zeugnis Gottes über seinen Sohn anzunehmen. Damals waren es zum Beispiel die Gnostiker. Gottes Zeugnis abzulehnen, das bedeutet, ihm den Rücken zuzuwenden, gegen Gott zu kämpfen, ja ihn zum Lügner abzustempeln. Und wenn wir nicht tagtäglich zu Christus im Glauben fliehen, wenn wir nicht fliehen zum Zeugnis des Wassers und des Blutes, dann sage ich damit auch, faktisch, Gott, du bist ein Lügner. Gott, ich glaube dir nicht. Und was das für Konsequenzen hat, das wird uns in Vers 11 und in Vers 12, unserem dritten Punkt, sehr kurz, sehr knapp beschrieben. Ich lese nochmal diese Verse. Und darin besteht das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Und wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Johannes stellt uns hier vor eine Alternative. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder oder. Und deswegen können wir hier sehr kurz sein. Es gibt nur zwei Konsequenzen des von Gott gegebenen Zeugnisses in und durch seinen Sohn Jesus Christus. Soll ich sagen, es ist so erschreckend einfach? Der den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Und wenn du den Sohn Gottes nicht hast, wenn du dieses Zeugnis über ihn nicht annimmst, dann hast du das Leben nicht. Punkt. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt der ein oder andere sagt, ach, ich lebe doch ganz gut. Ich fühle mich kräftig, ich kann machen, was ich will. Aber die Bibel spricht hier, wenn sie von Leben spricht, von geistlichem Leben. Gemäß der Heiligen Schrift sind wir geistlich tot, wenn wir Christus nicht haben. Jeder von uns. Wie kräftig, wie gesund, wie vital du dir auch immer vorkommst. Geistlich gesehen, aus der Perspektive Gottes, sind wir ohne Christus tot, getrennt von der Lebensquelle. Wenn wir nicht Christus haben, dann haben wir kein Leben. Und um zum Leben zu kommen, um ewiges Leben zu empfangen, da geht es nun mal nicht anders, als dass wir das Zeugnis Gottes annehmen, das Zeugnis, das er gegeben hat über seinen Sohn, und zwar im Wasser, im Blut und im Geist. Darum möge keiner, niemand von uns zur Ruhe kommen, bis dass er bekennen kann: Ich habe den Sohn Gottes. Ich habe das Leben. Amen.